Radgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Und dann schweigen wir und die Aufnahme läuft. Ah, jetzt läuft erst.
Jan, ja.
So, und da. Legen Sie los.
Damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Das, was ihr hier gerade vernehmen musstet, ist eine kurze Zusammenfassung innerhalb von 3 Sekunden. Der letzten halbe Stunde. Es ist Freitagabend, es ist 7 Uhr abends. Wir hatten eigentlich uns vorgenommen, um 19:30 mit der Aufnahme zu starten.
Michel ist jetzt ursprünglich eigentlich um 6, da müssen wir noch ausholen. Wir hatten nämlich einen Gast eingeladen, der gesundheitlich begründet kurzfristig abgesagt hat. An dieser Stelle alles Gute und gute Besserung nach der Zahn-OB, also man kriegt ja beim Zahnarzt auch diese Tampons, also von daher vielleicht nicht so verkehrt, aber es ist natürlich eine Zahn-OP und gute Besserung, Stefan, wir reden nächste Woche und begrüßen dich dann hier bei uns in der Folge.
Genau, so. Weil das hatten wir schon angekündigt, dass wir eigentlich einen Gast haben wollten. Ist vielleicht unter den Umständen ganz gut, dass er heute nicht da ist. Oh, ich verstehe das nicht. Nicht nur das Wetter macht einem irgendwie das Leben zur Hölle. Jetzt ist es auch noch die Technik, die dazu führt, dass Michel wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo im Treppenhaus sitzt, um irgendwie die Distanz zu seinem Router noch zu verkürzen. Irgendwie soll es heute nicht so richtig sein. Wir mussten 5-mal unser Aufnahmeprogramm neu starten. Man hört im Hintergrund so ein bisschen ein Kabelgerausche, weil Michel das Mikrofon in der Hand halten muss, da offensichtlich auch eine sinnvolle Halterung gerade nicht zur Hand hat. Oder Michel, was
doch,
ist da los?
Hab ich tatsächlich, aber ich habe ja dieses Impro-Action Nummer 1 quasi in dieser Woche. Ich habe jetzt ja 5. Mal den Termin nicht umdisponiert, sondern ich war unterwegs und irgendwie wollte ich diesen Termin wahrnehmen, den wir für Freitagabend vereinbart hatten. Und um das zu bewerkstelligen, musste ich mir ein zweites Mal das Mikro bestellen. Aber das, was ich jetzt habe, das hat halt nur so einen Schreibtischfuß. Ne? Das Ding ist halt einfach nur 30 Zentimeter hoch. Und ich sitze jetzt aber hier in Routernähe auf dem Boden. Fühle mich auch so ein bisschen, ich habe es ja schon angedeutet, wie Dieter Thomas Heck. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. ZDF-Hitparade von der 5 auf die 1. Dieter Thomas Kuhn, heute live im Studio.
Jetzt musst du dich aber entscheiden, Dieter Thomas Heck oder Dieter Thomas Kuhn?
Nein, Dieter Thomas Heck kündigt Dieter Thomas Kuhn an. Also so. Dieter Thomas Heck war der Moderator, das war damals, der hat das viele Jahre hat er das gemacht, gefühlte 100 bis irgendwann in den 90er, glaube ich, war der so Chefmoderator von der ZDF-Hitparade, bevorzugt schlagerlastig und daher auch Dieter Thomas Kuhn, der ja einer unserer Schlagergrößen ist. Der heißt auch Dieter Thomas, auch mit Vornamen, ne?
Ich glaube, Dieter Thomas Kuhn. Ich kenne mich weder in deinem Zeitalter noch bei den Schlagern irgendwie aus, um da mitreden zu können.
Ja, was 10 Jahre ausmachen manchmal so an Zeit, ne? Das ist tatsächlich verrückt.
Voll. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt unser Glück, hier heute eine wie immer produktive, wenn auch improvisierte Sendung, leider ohne Gast, für euch aufzunehmen. Wenn es also hier so ein paar akustische Unschönheiten gibt oder auch mal technische Aussetzer, wie jetzt gerade im Hintergrund, wenn Michel wieder sein Mikrofon irgendwo aus dem Nasenloch rauszieht, dann sei uns das bitte verziehen.
Also ich muss an dieser Stelle ja sagen, eigentlich ist alles wie immer. Wie oft haben wir es jetzt eigentlich schon hinbekommen, dass die ganze Geschichte wirklich fehlerfrei, vor allen Dingen akustisch in 1A-Qualität abgeliefert wurde. Ich glaube noch gar nicht. Ne? Es war immer irgendwie so ein bisschen hingeklöppelt, hinklamüsert.
No. So. No. So, und dein Dialekt bringt uns nämlich gleich noch zu einer Hörerrückmeldung vom Jörg, der hat uns schon mal geschrieben und hat sich jetzt auch wieder geäußert zu der Sendung 45 mit Eltern und Kindern und Motorradfahren, dass er da geschrieben hat, er hatte das gleiche Problem eigentlich, dass die Eltern wild gegenargumentiert haben, aber er eben auch den Vorteil hatte, den du hattest, lieber Michel, nämlich die DDR oder zumindest bei dir war es dann ja eher so das Erbe der DDR, dass er gesagt hat, es gab einfach nur das motorisierte Zweirad einfach so zu kaufen. Und deshalb hat ihn sein Weg zwangsläufig aufs Motorrad gebracht. Und er hat aber in seiner E-Mail oder in seiner Rückmeldung auch noch eine Frage gestellt. Und die Frechheit ist, dass er die nur an dich gestellt hat. Da wird mir meine Kompetenz ganz offensichtlich völlig abgesprochen. Aber dann übernehme ich halt wie gewohnt die Moderatoren- und Zwischenfragrolle und gebe diese Frage mal an dich weiter, die da lautet, kann ich mit einer Reise-Enduro auf der Rennstrecke was lernen, Michel? Oder bin ich da nur ein Verkehrshindernis?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich Leute, die mit Reise-Enduros auf der Rennstrecke erschreckend zügig unterwegs sind und erschreckend schnell. Grundsätzlich kann man, glaube ich, mit jedem Motorrad auf der Rennstrecke was lernen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit der Supermoto machen, weil ja die meisten Rennstrecken einfach zu ausladend und zu groß sind. Bei einem Renntraining würde ich mich aber tatsächlich mit einer Reise-Enduro nicht anmelden. Also falls es irgendwie mal so geführte Einsteigertrainings oder sowas in diese Richtung gibt, da ist eine Reise-Enduro nicht verkehrt. Ansonsten würde ich mit der Reise-Enduro den Ausflug auf die Rennstrecke vermeiden. Es gibt, wie gesagt, sicher Fahrer, die können das sehr, sehr gut. Man ist aber auf der Rennstrecke auch ein bisschen dazu geneigt, dann irgendwann, wenn zügiger läuft, ja, einfach die Sache zu forcieren. Und da setzen in der Regel dann auch irgendwann ganz, ganz schnell die Reifen die Grenzen. Und es gibt ganz schnell Kleinholz bzw. Schrott. Dementsprechend Reise-Enduro, vor allen Dingen mit so einer Sport-Reise-Enduro-Bereifung, lieber nicht auf die Rennstrecke.
Wobei ich jetzt einfach ungefragt auch meine Expertise dazu kundgeben möchte. Und ich würde das Pferd von hinten aufsatteln und mir zuallererst mal die Frage stellen, was möchte ich denn potenziell lernen? Ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und wenn das Ziel ist, irgendwie eine Linienwahl oder ähnliches und ich dann mich von vornherein bei verschiedenen Gruppen in die Anfänger- oder eher langsamere Gruppe reinsetze, dann kann ich das durchaus machen. Wenn ich aber wirklich an einen Trainingsanbieter gehe, da werde ich dann ein Umfeld haben, wo die meisten eben auf Supersportler daherkommen. Und egal wie schnell oder langsam die eben unterwegs sind auf der Geraden, gibt es dann doch nochmal einfach einen Unterschied. Und meistens steht dann ja auch doch sowas im Mittelpunkt bei solchen Trainings wie Sitz- und Körperposition für die Rennstrecke. Und damit hast du halt in der Reise-Enduro im Anschluss nicht mehr so viel am Hut. Und ich glaube, die Lernziele, darüber sollte man sich halt klar werden. Grundsätzlich, glaube ich, ist die Rennstrecke schon eine gute Möglichkeit, um sein Motorrad an gewisse Grenzen zu bringen. Die Frage ist halt einfach nur, würdest du eine Reise-Enduro in anderen Einsatzgebieten ähnlich an die Grenzen überhaupt bringen wollen? Und das bezweifle ich mal ganz stark. Und da würde ich dir zustimmen, Michel. Vielleicht ist das irgendwo eine Möglichkeit, wenn man einmal irgendwo einen Turn mitfahren kann, dann macht es einfach Gaudi, dann macht es Spaß. Aber gerade wenn du dich so ein ganzes Wochenende irgendwo auf der Rennstrecke einbuchst mit einer Reise-Enduro, ich glaube, das ist einfach rausgeschmissenes Geld.
Genau, das war ja das, was ich meinte, ne? Also Renntraining mit Reise-Enduro auf keinen Fall. Kommt auf das Umfeld an, was der Trainingsanbieter oder was das für ein Anbieter ist, was der damit auch quasi bezweckt, ne? Wenn es eben jetzt nur so geführte Geschichten sind, dann ist es vielleicht ganz nett. Aber ein Renntraining mit der Reise-Enduro würde ich auf jeden Fall von abraten.
Also, aber bringt mich zu einem guten Punkt, was ich in der letzten Woche nämlich erlebt habe. Ich bin jetzt diese Woche bei meinen Eltern zu Gast. Ziel war es eigentlich, mit Freundin und Hund hierher zu kommen, mal der Stadt zu entfliehen. Und gerade in dem schönen großen Garten, den wir hier haben, mit vielen schönen Blumen, Props an meine Mutter, die das immer ganz schön macht, einfach mal auch ein bisschen Zeit draußen verbringen zu können. Homeoffice bedeutet ja nicht immer nur dann am Schreibtisch sitzen, sondern vielleicht auch damit sich mal auf die Terrasse setzen. Wie den meisten von euch hat mir aber das Wetter da einen massiven Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es gab einen Tag mit schönem Wetter und den habe ich genutzt. Und könnt ihr euch sicherlich vorstellen, mit Hund und Freundin auf dem Motorrad von München in die Nähe von Heidelberg zu fahren, macht nicht so viel Bock. Das heißt, mein Motorrad hatte ich nicht am Start, aber habe mir dann die sagenumwobene GS meines Vaters geliehen, um da mal ein bisschen den Odenwald auszukundschaften und kam so ein bisschen in den Genuss. Und das hat mich nämlich gerade dahin gebracht, das Thema Reise-Enduro. Und habe ein weiteres Mal festgestellt, wie es da doch irgendwie auch alle Tests immer bestätigen und bläh, bläh, bläh. GS ist natürlich schon ein tolles Motorrad und kann schon einiges. Wobei ich auch sagen muss, ich monologisiere gerade einfach mal ein bisschen vor mich hin.
Ja, ich höre neugierig zu. Ich habe gedacht, welche Richtung. Habe ich gerade gefragt, welche Richtung das noch gehen wird?
Ja, das weiß ich eigentlich auch noch nicht so ganz genau. Das sind ja aber die schönsten Sätze, wo du das Satzende selbst noch nicht so kennst, dass sich dann irgendwie mal so ein bisschen ergibt.
Ist nur die Frage, für wen schon? Für dich oder auch für den Motorrad?
Also, es war natürlich irgendwie geil, weil ich habe mich schon mal in einem Podcast hier drüber beschwert, diese Saison bis dato erst 3 Ausflüge gemacht. Einmal Motorrad von Heidelberg nach München holen und dann 2-mal dort nochmal raus. Und jetzt war es die 4. Fahrt. Erstmal natürlich irgendwie geil. Du bist hier halt einfach direkt im Odenwald. Es geht direkt ab und gib ihm so gefühlt. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem, was ich sage. Wenn mein Vater das hier hört, dann habe ich natürlich sein Motorrad bestens behandelt. Bin immer nicht höher als 3000 Umdrehungen durch die Gegend gefahren und natürlich entsprechend der STVO. Aber ich habe schon mal festgestellt, es macht einfach doch einen Unterschied, ob du so einen Zweizylinder-Boxermotor mit, was hat die GS wassergekühlt, 125 PS oder so?
Ja, hatte überhaupt so viel? Also sowas in dem Dreh auf jeden Fall.
Ja, oder halt meinen schönen reinen Vierzylinder mit 160 PS unterm Arsch hast. Wir haben uns oft genug hier schon drüber ausgelassen, so 200 PS brauchst du die auf der Landstraße oder nicht. Aber man merkt einfach doch einen Unterschied, bis ich dann zumindest mal den Dynamic-Modus der GS gefunden habe, der dann doch noch mal ein bisschen mehr Spielraum ließ. Ich glaube, die war auf Rain eingestellt oder so. Ecoballo. Okay. Aber da wirst du halt ja auch...
Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, weil normalerweise die GS hat mit ihren... Also du hast gesagt, das ist die wassergekühlte, aber noch die 1200er, glaube ich, ne? Nicht die 1200er.
Ja, genau.
Die hat ja einfach Drehmoment ohne Ende. Da brauchst du diese Spitzenlastung ja gar nicht. Und es fühlt sich trotzdem extrem kräftig an. Deswegen habe ich mich jetzt schon gefragt, was da wohl los war mit diesem Moment.
Naja, wobei ich finde, also du kannst das ja, also du weißt das ja besser als wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, mit mir inklusive. Wie interessant es einfach ist, regelmäßig auch unterschiedliche Motorräder mit unterschiedlichen Motoren zu fahren. Denn es ist natürlich dann schon beeindruckend, wenn du von so einem Vierzylinder auf den Boxermotor steigst, wie viel Kraft denn da unten drunter schon ist und was dann da halt passiert, wenn du da bei niedrigen Drehzahlen mal ein bisschen am Kabel ziehst und die Kupplung kommen lässt. Aber gleichzeitig war es dann so, wenn du auf der Landstraße bei, sagen wir mal, 90 km/h zum Überholen ansetzt und dann ziehst und schon relativ viel Drehzahl hast, merkst du doch nochmal einen deutlichen Unterschied zu so einem 160 PS Motorrad. Und da war dann so ein bisschen Hans Kuck in die Luft. Gleichzeitig solche Funktionen wie Blipper und Vollschallautomat, meiner hat das ja nur hoch, auch schon wieder beeindruckend, was das irgendwie fahrdynamisch für einen Unterschied macht.
Hat die GS deines Vaters Blipper tatsächlich? Also
Quickshift? Ich hoffe sehr für das Motorrad, sonst wäre es...
Hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Hast du mal ausprobiert? Ja, okay, verstehe. Also, wenn dein Papa jetzt zugehört hat und es hat keine Blipper, hast du jetzt auf jeden Fall mal schön die Hosen runtergelassen. Damit wäre deine Einleitung mit hier immer 3000 Touren nicht überschritten und SCVO-konform auf jeden Fall schon wieder hinfällig. Wie dem auch sei, fühlt sich aber auf jeden Fall gut an und ich muss sagen, ich finde es halt auch total, total cool. Also, mega Geschichte. Rumblippern. Feine Sache. Und um die Geschichte so ein bisschen abzuschließen jetzt vielleicht auch, ich habe nämlich heute meine Street Triple geholt.
Gnadenlos, wie du einfach mein Monolog damit beenden willst. Aber eins möchte ich noch sagen, Michel, und das lasse ich mir hier auch nicht nehmen. Zum einen auch nochmal der extrem fahrdynamische Unterschied zwischen so einem kleineren Motorrad und so einer GS Adventure ist es ja sogar. Also da musst du ja einfach schon Spagat machen, wenn du da einfach nur drauf sitzt, weil du so einen Tank vor dir hast, wie so einen Elefantenarsch. Und gleichzeitig habe ich es dann in gewohnt dämlicher, proletischer Manier mal versucht mit dem Hanging-Off. Die Erkenntnis der dieser Woche ist, dass es halt einfach nur affig aussieht und ich glaube, in den Gefilden, wo ich unterwegs bin, auch einfach gar nichts bringt. Und damit zu dir und deiner Triumph.
Ja, genau. Also ich habe zu meiner Triumph eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich wollte nur sagen, dass ich sie jetzt heute endlich auf Straße umgebaut abgeholt habe und jetzt wieder ein straßenfähiges Motorrad in der Garage habe. Und jetzt, tada, heute endlich mal das Wetter auch ein bisschen besser. Also, während ihr das hört, am Sonntag haben wir hoffentlich schon 2,5 schöne Tage gehabt. Wir sind jetzt noch am Freitagabend und heute hat sich das erste Mal die Sonne so ein bisschen rausgewagt und ich freue mich jetzt tatsächlich schon aufs Wochenende und die Möglichkeit, endlich wieder mal nach Lust und Laune einfach in die Garage zu laufen, Moped zu nehmen und eine Runde durch den Odenwald zu drehen. Das gab es jetzt ganz, ganz lange nicht. Und wie ich drauf gekommen bin, Blipper, das ist da nämlich auch dabei und ich finde es einfach super, super cool. Und ich kann mich daran erinnern, irgendwann ganz am Anfang, als diese Geschichte eingeführt wurde, ich so ein Scheißdreck, braucht kein Mensch und so, geht doch alles mit Kupplung. Aber wie das halt so ist, ne, man ist ja Gewohnheitszieher und an die schönen Dinge gewöhnt man sich sowieso sehr, sehr schnell. Blipper, coole Geschichte. Kann ich einfach nur jedem empfehlen.
Ist so. Umrüstung bei meinem Motorrad würde halt irgendwie 800 Euro kosten, bin ich dann doch nicht bereit zu bezahlen. Aber schön, dass du das Rätsel auch gelüftet hast, denn du hast mir heute Mittag ein Bild geschickt, frisch aus dem Auto, so ein Selfie und dann hast du so eine Plexiglasscheibe hinten zu dem Laderaum deines Transporters und freust dich mega einen ab, aber wenn man sich das Bild mal anschaut, sieht man halt einfach nur den lachenden Michel und die Armaturen des Autos gespiegelt in dieser Plexiglasscheibe. Ich konnte nur mutmaßen, dass es wahrscheinlich die Triumph ist. Jetzt weiß ich es mit Sicherheit. Freut mich, dass sie wieder für den Straßenbetrieb zugelassen ist und wünsche dir natürlich damit hoffentlich viele Kilometer und eine schöne Saison. Und damit außer dir ist noch irgendwas anderes diese Woche erwähnenswerte passiert zu unserem heutigen Thema.
Ja, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Diese Woche ist zwar so einiges passiert, aber es hat jetzt eigentlich alles nicht so wirklich was mit Motorrädern zu tun. Deswegen lassen wir das unter den Tisch fallen und konzentrieren uns aufs Wesentliche.
Nämlich eine neue Gesetzgebung, die heute, so habe ich es gerade gelesen, durch den Bundesrat gegangen ist. Nämlich ein Gesetzesentwurf für eine bundeseinheitliche Lösung, nach der Führerschein der Klasse AM zukünftig bereits ab 15 Jahren erworben werden kann. AM, Michel, was ist das?
Genau, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt fragt dich natürlich jeder, hä, AM, was ist das? Ich kenne A1, A2 und A und B und was auch immer, ne? Aber AM sagt A1. Nichts mehr. Hatte ich ja schon gesagt, oder? Hatte ich A1 nicht gesagt? A1, A2, A.
Vielleicht habe ich auch nicht zugehört.
B. Ja, das macht nichts. Auf jeden Fall. Es gibt ja jede Menge A's bei uns in der als Führerscheinoption und eben auch die Option AM, in der Regel kombiniert mit L. Und AM ist tatsächlich bis jetzt vor kurzem die Variante gewesen, die man mit 16 machen kann und dann bis 50 Kubik und 49 km/h war das, glaube ich, fahren durfte. Zusätzlich dazu noch, und das ist die L-Komponente, Zugmaschinen bis 40 km/h. Das kann man tatsächlich auch machen, wenn man einen Autoführerschein hat. Also wenn man Führerschein Klasse B bekommt, ist automatisch AM und L mit dabei. Und wie gerade angedeutet, da geht es eben um die Kleinkrafträder bis 50 Kubik, also typische Roller, Mokiks etc. und eben diese landwirtschaftlichen Zugmaschinen, die man dann bewegen darf und so ein klassisches Einstiegsführerschein-Konstrukt quasi ist, was man mit 16 gemacht hat.
Hey, warte mal ganz kurz. Das heißt, ja, ich dürfte mit meinem normalen Führerschein einen Traktor fahren?
Ja, tatsächlich, darfst du, bis 40 km/h.
Na siehst mal, käme überhaupt nicht aus. War mir, ey, Alter, ich will Traktor fahren. Also ja, wenn aber, einer von den Zuhörern im Kreis München wohnt und einen Traktor hat, ey, bitte melde dich mal bei mir, ich habe so Bock, Träger zu fahren.
Ja, pass auf, da musst du aber jetzt ganz, ganz schwer aufpassen, ne? Das, was du als Traktor im Kopf, also, wenn ich jetzt an Traktor denke, ne, dann denke ich halt einfach an so einen riesigen Fendt oder John Deere, ne, so ein Mammut mit so riesen Ballonreifen, ne.
Ja, genau so einen will ich.
Aber die darfst du gar nicht fahren. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die, also diese Top-Geräte inzwischen bis zu 60 km/h schnell sind und nur mit LKW-Führerschein gefahren werden dürfen. Also,
das ist nicht dein Ernst. Bis 40 doch. Darf ich die fahren, aber 20 km/h mehr, nee, also, da brauchst du einen LKW-Führerschein.
Naja, ich glaube, das hat natürlich dann auch ein bisschen was mit der Größe des Traktors oder des Schleppers, wie sie ja auch heißen, zu tun. Und der Leistung halt, ne? Das ist ja auch so ein Punkt, was in diesen Führerscheinklassen irgendwie mit drin ist, ne? Es gibt ja dieses A1, A2 und A, ne? A ist ja quasi ein offener Zweiradführerschein. Und A2, da gibt's ja auch so eine Regelung, ja, dürfen nur 48 PS sein, aber auch nur, ich glaube, es sind 0,39 kW pro Kilogramm. Und ich kann mir vorstellen, dass es da eben auch irgendwie so eine Regelung für diese Schleppergeschichten gibt, dass das halt irgendwie so abgestuft ist. Genau, auf jeden Fall, also diese Riesenklopper, wo du denkst hier, cool Jan sitzt vorn drin und scheppert übers Feld, die darfst du leider nicht fahren, das wäre dann eher so Rasenmäher Traktor Plus vermutlich, was du mit dem Führerschein bewegen darfst. Wobei 40 km/h ja schon relativ schnell ist, ne? Vor allen Dingen mit so einem Trumm von Gerät.
Aber bringt mich gerade drauf, ich hatte tatsächlich einen Klassenkamerad oder zumindest jemanden bei uns auf der Schule, den hätte das mit diesem AM-Führerschein sehr gefreut, weil er musste warten, bis er, glaube ich, 16 ist. Das war ja, glaube ich, dann die alte Regelung.
Genau,
Bis er seinen Treckerführerschein dann für den Kleinen machen durfte. Und der ist dann, also meine Eltern, das kann ich glaube ich schon sagen, wohnen in dem wunderschönen Ort neben Heidelberg namens Wiesloch. Und da ist der Name einfach ernsthaft Programm. Also ich möchte jetzt niemand vor den Kopf stoßen, aber so mega den steppenden Bär sieht man da selten. Und der entsprechende Schulkamerad kam, glaube ich, aus Balsfeld. Also man merkt einfach schon an den Namensgebungen.
Sehr ländlich die Ecke.
Ja, die Traktoren waren da schon so das Mittel der Wahl, wenn es um Mobilität ging. Und er ist tatsächlich mit dem Traktor zur Schule gefahren. Und ich
Nein!
Ich habe jetzt gerade mal nebenher geschaut. Das sind 10,5 Kilometer, die du da lang fährst. Und wenn du jetzt 40 km/h Spitze fahren kannst und dann aber noch Ampeln und so weiter einrechnest, da bist du halt locker mal 20 bis 30 Minuten unterwegs. um zur Schule mit dem Trecker zu fahren, ne?
Na, aber immerhin, wenn er überdacht ist, trocken, ne? Und hast du auf jeden Fall das größte Gefährt auf dem Hof. Ne?
Schöne Blumen. Weißt du, der ganze Parkplatz voll mit irgendwie so Autos und VW Golf und so zwischendrin stand halt einfach der Trecker.
Ja, geil wäre noch, wenn er halt irgendwie noch so, es gibt ja diese Heubinder, ne? Diese Dinger, wenn er so ein Heuballen mit dabei hätte, vorne oder hinten drauf, vielleicht auch so als Unfallschutz, wäre natürlich raffiniert gewesen. Ich weiß noch, ich war irgendwo mal in Österreich und saß in so einem Café direkt an der Straße und da fuhr halt gefühlt ein Achtjähriger mit so einem riesen Fan-Traktor immer die Straße hoch und runter und hatte einfach die Heuballen, also diese riesigen Heuballen, ne, die man halt von diesen Heuwiesen kennt, ne? Also nicht diese Strohballen von der Getreideernte, sondern eben die tatsächlich dieses Heu gepresst haben. Das Ding wiegt ja eine Tonne oder was, ne? Also so eine Rolle. Und der ist da halt fröhlich da hin und her gescheppert. Und ich denke einfach nur, Alter, ja, wie soll ich sagen, noch kein Haar am Sack, aber hier riesen Traktor fahren, ne? Verrückt.
Mhm. Naja. So, aber zurück weg von den Treckern. Zum eigentlichen
zurück
Thema.
Zurück zu AM, zum Zweirad, ja. Genau. Ja, was verrückt ist an dieser Geschichte, du hast ja gerade gesagt, das ist jetzt zulässig ab 15, ne?
Ja. Bislang war mit 15, durfst du halt nur Mofa fahren, bis 25 km/h.
Ah, genau, aber das gilt, soweit ich weiß, nur für die westdeutschen Bundesländer.
In den Ostdeutschen, es war nicht bundeseinheitlich, deswegen jetzt genau. Im Bundesrat eine bundesweite einheitliche Regelung.
Genau, denn die ostdeutschen Mitbürger und Mitbürgerinnen durften tatsächlich mit 15 das schon machen. Und das hat mich natürlich extrem gewurmt, denn das war ja auch schon Mitte der 90er Jahre so, als ich damals drauf gewartet habe, meinen Führerschein machen zu können. Und ich musste dann aber warten bis 16 und kam ja aber ursprünglich aus Thüringen. Ne? Also wäre ich dort geblieben und nicht nach Baden-Württemberg gewechselt, dann hätte ich mit 15 schon hier schön Simson fahren können. Das wäre natürlich ein Traum gewesen. So gab es dann aber gleich den 1B-Führerschein. Das war auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Den gibt es ja heute gar nicht mehr. 1B ist jetzt quasi A1. Total sinnig, die ganze Geschichte auch, aber 1B ist A1 und das ist diese 125-Kubik-Variante. Und die wiederum, das finde ich nämlich tatsächlich sehr spannend, das ist mir jetzt in den letzten Wochen und ja fast Monaten seit Saisonbeginn extrem aufgefallen, hat dazu geführt, dass doch ein nicht zu verachtender zusätzlicher Boom im Zweiradsegment am Start ist. Denn seit Anfang 2020 gibt es ja diese B196, hier haben wir wieder das B drin, total verwirrend, B196-Regelung. Da haben wir vor der Sendung schon ganz kurz drüber gesprochen. Weißt du, was es genau damit auf sich hat?
Ja, irgendwie musst du nur noch eine so eine Fahrprüfung machen, dann darfst du halt 125er fahren, wenn du normalen Autoführerschein hast oder so. Kann das sein?
Genau.
Das sieht aber gar nicht aus.
Genau, es ist keine Prüfung, sondern du kannst jetzt, und das ist auch wieder so eine, wie so ein Sprung zurück, denn das war tatsächlich schon mal so, wenn du einen Autoführerschein hast, älter als 25 Jahre bist, mindestens 5 Jahre deinen Führerschein hast, kannst du eine Unterweisung, will ich es jetzt mal nennen, eine mehrstündige, bei der Fahrschule machen, musst keine Prüfung ablegen und darfst dann aber 125er fahren. Beziehungsweise eben Fahrzeuge dieser A1-Kategorie, also bis maximal 11 kW, 15 PS und einem Leistungsgewicht von 0,1 kW pro Kilogramm. Da haben wir wieder diese Sonderregelung. Und das ermöglicht eben jedem, der eben älter als 25 ist, da jetzt Motorrad zu fahren. Und das wird auch tatsächlich sehr, sehr intensiv angenommen.
Und wie finden wir das?
Also das war... Ja, das wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen beobachtet, habe mir das jetzt auch, weil ich mich mit der B, also ich wusste, dass das gibt, aber was jetzt genau dafür gemacht werden muss, das war mir gar nicht so bewusst. Ne? Also ich wusste, okay, du musst keine Prüfung machen. Aber was jetzt genau von demjenigen, der das haben will, der diese Änderung möchte, erfüllt werden muss, das wusste ich nicht, das habe ich mir jetzt vorhin nochmal angeschaut. Und es müssen tatsächlich 9 Stunden à 90 Minuten bei der Fahrschule gemacht werden. Ich glaube, es waren 4 Theorie- und 5 Praxisstunden, also 4 mal 90 Minuten Theorie, 5 mal 90 Praxis. Und dann kriegst du eine Bescheinigung von der Fahrschule und dann darfst du eben dir diese, mit dieser Bescheinigung gehst du dann eben zum, was ist das, Landratsamt und lässt deinen Führerschein umschreiben. Und dann kannst du diese B196 mit einbauen lassen. Und ich frage mich tatsächlich, also ich bin da so ein bisschen unschlüssig, ob ich das jetzt geil finde oder ob ich das jetzt eher nicht so prickelnd finde, so natürlich aus verkehrstechnischen Gründen. Was würdest du jetzt so aus dem Bauch heraus sagen? Also wenn du die Rahmenbedingungen kennst, also ne, 25 Jahre musst du mindestens sein und du musst 5 Jahre Autoführerschein haben. Also du musst jetzt, glaube ich, keine Fahrpraxis nachweisen, aber du müsst mindestens 5 Jahre den Autoführerschein haben.
Ich tue mich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwer mit. Grundsätzlich, gehe ich nochmal einen Schritt zurück, habe ich nie verstanden, wieso du mit einem klassischen Autoführerschein, ohne irgendwas anderes jemals gemacht zu haben, einen normalen Roller fahren darfst. Ich weiß gar nicht, welche Führerscheinklasse ist das? Ist das jetzt denn der AM oder
die
Roller, was?
Das ist die AM-Geschichte, genau.
Ja, genau. Das habe ich nie verstanden. Du kannst mit 16, 17, also dann mit begleitetem Fahren oder dann halt auch mit 18, deinen normalen Autoführerschein machen. Es wird nicht einmal geprüft, ob du jemals überhaupt Fahrrad fahren konntest und hast aber auf dem Führerschein attestiert, dass du einen Roller fahren darfst. Und das ist was, das habe ich nie verstanden. Und wenn du dir dann in den Städten anschaust, da gibt es ja eben diese ganzen Roller als Sharing-Modelle, wo du dann vorzugsweise so Elektroroller, die eben bis 50 km/h fahren können, ausleihen kannst. Und wenn du dir dann mal anschaust, was für Dödel und Schnösel sich da draufsetzen und sagen, hey, geil. Und sich dann auch noch mega darüber freuen, weil für die das ein wahnsinniges Beschleunigungsgefühl ist, das sie dort haben. Also das ist zumindest das, was mir Leute geschildert haben, die vorher noch nie mit Motorrädern oder so zu tun hatten. Wenn du eben siehst, dass solche Leute sowas fahren dürfen, ohne auch nur eine Einweisung zu bekommen zu haben, dann halte ich das für grob fahrlässig. Jetzt ist es ja so, unter den Umständen, wie du sie geschildert hast, 5 Jahre Autoführerschein und dort eben auch Erfahrung und dann eben die Einweisung durch einen Fahrlehrer mit Fahrstunden, glaube ich, ist das schon grundsätzlich super begrüßenswert, weil es natürlich auch die Leidenschaft vielleicht weiter in die Welt hinausträgt, weil es Anknüpfungspunkte zum Motorradfahren schafft und so weiter und damit natürlich auch das Verständnis zwischen diesen Gruppen Autofahrern und Motorradfahrern etwas fördert. Was ich mich immer nur frage, ist so, warum und wo zieht man denn eigentlich die Grenzen? Weil der Schritt von einer 125er zu einer 500 Kubikmaschine ist ja in dem Sinne gar nicht mehr so groß und man muss schon sagen, auch mit den 125ern kannst du ja recht schnell unterwegs sein. Die laufen ja im Normalfall ja aber immer nur so bis 100 km/h um den Dreh. Aber das ist ja auch das, was du auf einer Landstraße maximal fahren darfst nach StVO. Und dass du dann für einen großen Führerschein so viel mehr Aufwand eigentlich hast, mit theoretischer Prüfung, mit praktischer Prüfung, vorm TÜV und so weiter, das erschließt sich mir dann nicht so ganz. Und auch diese ganzen Abstufungen, da blicke ich schon lange nicht mehr durch. Bei mir waren es noch 34 PS, jetzt sind es ja irgendwie 48 PS und dann irgendwie erst offen. Das ist halt in meinen Augen irgendwie immer so ein bisschen inkonsequent. Und vor allem auch hier, ab einem gewissen Alter, darfst du dann ja einfach direkt den offenen Motorradführerschein machen. Bei einem anderen Alter hast du halt erst diesen Stufenführerschein. Und ganz ehrlich, es kontrolliert halt einfach keine Sau, ob du dann in einem gewissen Alter so und so viele Jahre irgendwie mal unterwegs warst und deshalb direkt offen fahren darfst. Und für mich ist es so, wenn jemand 3-4 Jahre Auto gefahren ist und dann aber noch diesen Stufenführerschein machen muss, gibt's da eigentlich keine Begründung für gegenüber jemand, der 40, 50 Jahre alt ist, nie auf dem Zweirad saß, aber direkt offen dann Motorrad fahren darf.
Ja, also es sind ja viele verschiedene Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Also grundsätzlich bin ich völlig bei dir, gerade wenn es um diese Rollergeschichte geht, ne? Gerade mit diesen Leihrollern, die du angesprochen hast. Ich kenne das ja auch aus München. Da findest du halt einfach keinen, der nicht verbollert ist. Also die haben alle Kratzspuren links oder rechts, ne?
Ja, genau. Und da geht's ja noch nicht mal um Unfälle, die haben, sondern einfach nur so, sie bocken das ab und auf einmal kippt ihnen das Ding um, weil es halt nicht so leicht ist wie ein Fahrrad.
Ja, also das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also mir geht's jetzt tatsächlich eher so um Kratzspuren, ne? Du siehst ja, ob jetzt ein Roller nur umgelegt wurde, ne? Oder ob der tatsächlich irgendwo langgeschlittert ist. Und also viele, wenn nicht alle, zumindest die in meiner Wahrnehmung, die haben halt sind entsprechend lediert und das zeigt mir halt schon, die Leute, die da drauf sitzen, haben das halt in erster Linie nicht unbedingt im Griff. Und das muss ich an dieser Stelle halt auch dazu sagen. das hast du ja in dem Maße auch nicht als 16-jähriger Nasenbohrer, wenn du dann Moped fährst oder 125 oder was, ne? Das ist auch mit dem Auto so, ne? Wenn du dich halt draufsetzt, bist halt irgendwie, hast du attestiert bekommen, okay, du kriegst es irgendwie in den Griff, ne? Und hast in diesen 45 Minuten, in denen du da unterwegs warst, keine lebensbedrohlichen Sachen gemacht, deswegen wurde dir der Führerschein ausgestellt, ne? Also, das ist ja sehr speziell, ne? Niemand kann fahren. Also, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich gut fahren kann, weder Auto noch Motorrad. Auto vielleicht routiniert, ne? Aber ob ich jetzt gut bin, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber niemand kann von sich behaupten, wenn er einen Führerschein hat, dass er gut Motorrad oder Auto fahren kann. Es sei denn, er ist irgendwie ehemaliger oder Rennfahrer, der halt mit 3 Jahren angefangen hat und dann irgendwann seinen Motorradführerschein nachgemacht hat, ne? Aber schon 25 Jahre gefühlt Zweirad-Erfahrung hat. Aber ansonsten geht das halt nicht. Und da finde ich halt diese, jetzt kommen wir quasi zu diesem, okay, ab wann ist denn das sinnvoll und warum gibt es eine Abstufung und warum nicht? Diese 25 Jahre, die gibt es ja jetzt schon einige Jahre, denn es war ja auch, wann war das, Anfang der 2000er, als dann diese, ich darf einen offenen Führerschein sofort machen, Regelung kam, da war ja quasi auch 25 Jahre so die Grenze, ne? Und das hat natürlich zwei valide Punkte, wie ich finde. Zum einen haben die Leute dann meistens halt schon längere Zeit einen Führerschein, also einen Autoführerschein. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, weil du musst ja die Verkehrsregeln kennen, ne? Das ist ja ganz anders, wenn du mit 16 deinen 1B-Führerschein machst oder jetzt mit 15 den AM, ne? Da kommt alles auf dich dazu, ne? Du kennst die Regeln nicht. Du weißt nicht, wie du dich im Straßenverkehr verhalten sollst, wie sich das alles funktioniert, wie das fließt. Und du beherrschst das Gerät nicht, ne? Das ist ja dann mit 25, etwas entschärft, weil du dich eigentlich nur noch aufs Gerät konzentrieren musst, aber ansonsten halt, ich sag mal so, ungefähr weißt, wie der Hase läuft, ne? Und deswegen finde ich diese Regelung auch relativ legitim. Und was, glaube ich, da auch noch mit dazu kommt, ist halt einfach Unfallstatistiken, ne? Alles, was halt zwischen 18 und 25 ist, ist halt einfach hochgradig kritisch. Und da sind hauptsächlich die Männer halt einfach diejenigen, die die Böcke schießen, ne? Und ich habe mich vor gar nicht allzu langer Zeit mit jemandem unterhalten, der gemeint hat, ja, es ist einfach wunderlich, dass Männer zwischen 18 und 25 den Straßenverkehr überhaupt so regelmäßig überleben, weil halt einfach so viel Testosteron im Spiel ist, dass da viel Scheiße gebaut wird, ne? Schließe ich mich nicht aus, war damals halt auch so. Und deswegen, glaube ich, ist diese Regelung halt auch so mit dieser Altersbegrenzung und diesen Vorgaben nicht verkehrt. Und diese 9 Stunden, die da gefordert werden, die sind tatsächlich auch, ich finde, nicht so ohne, ne? Also nochmal 4 Stunden Theorieauffrischung. Das sollten wir vielleicht für die nächste Folge noch so ein bisschen mit vorbereiten, dass wir uns gegenseitig mal ein paar Führerscheinfragen an den Kopf hauen, ob wir das tatsächlich das überhaupt noch checken würden, ne? Ob wir die richtig beantworten könnten. Weil das ist natürlich auch so ein gewichtiger Punkt. Und dann hast du ja 5 Fahrstunden, ne? Und wir setzen mal voraus, du kannst Fahrrad fahren, das können halt einfach die meisten. Also du hast so einigermaßen Gefühl für diese Zweiradgeschichte und dann noch ein bisschen kuppeln und ein bisschen Gas geben. Das kriegt man, glaube ich, in den 5 Stunden schon ganz, ganz gut hin, weil du ja eben, wie gesagt, nicht diese Belastung hast, allumfänglich die ganze Geschichte von der Pike auf nochmal zu lernen.
Ja.
Also finde ich eigentlich eine ganz, ganz okay Geschichte. Und was ich an der Stelle auch dazu sagen muss, das spiegelt für mich auch so ein bisschen diese Vernunftkomponente wider, die ich jetzt da unterstelle. Mit diesem 25 plus, ne? Diejenigen, die ich auf diesen Mopeds jetzt in den letzten Wochen gesehen habe, ne? Die sind in der Regel sehr, sehr gut ausgestattet. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie alt die sind, ne? Also ob die 25 sind oder zwischen 25 und 30 oder ob die Jungs und Mädels, die ich da habe auf Mopeds fahren sehen, gar keine Jungs und Mädels sind, sondern alle halt irgendwie gefühlt 45 plus und halt ein dickes Säckel haben und sich deswegen halt ein neues Moped leisten können, einen tollen Helm, eine Schutzkleidung von Kopf bis Fuß und so. Aber das ist tatsächlich was, was mir wirklich aufgefallen ist, dass sie ja wie vollwertige, ausgewachsene MotorradfahrerInnen unterwegs sind und nicht wie ich damals mit 16, ne, mit einer Winterjacke, irgendwelchen Skihandschuhen, Hauptsache einen Helm auf und dann in der Jeans durch die Gegend gekachelt, ne? Also das ist schon ein krasser Unterschied.
Ja, ist schon so. Aber trotzdem ist halt irgendwie, weil ich meine, da gibt es halt auch nicht die Lösung für, was du für Leistungsgrenzen ziehst. Also natürlich, du hast recht, ich glaube, diese 18 bis 25 Jahre, das macht bei den meisten Menschen Oder ist ein Zeitraum bei den meisten Menschen, wo man sich doch nochmal krass entwickelt, wo man sich gerade als Mann wahrscheinlich die Hörner auch nochmal abstoßen muss und von seinem Testosterontrip mal so ein bisschen runterkommen muss. Aber was ich ja meine, ist dann ja trotzdem die Sache, dass du dann halt eben von vormals 48 PS von dem einen auf den Tag, von dem einen auf den anderen Tag auf 210 PS umsteigen kannst. Und ob das immer so der richtige Weg ist, muss man dann ja schon mal bezweifeln.
Ja gut, aber das könntest du ja dann im Automobilbereich genauso machen. Also ich meine, es gibt natürlich einen Unterschied, ne, ob du ein Einspurfahrzeug hast, wie ein Motorrad, ne, oder einen vierrädrigen Untersatz, ne, aber da könntest du ja auch sagen, ja, du musst mindestens 15 Jahre nachgewiesen haben, Fahrzeuge mit bis zu 150 PS sich bewegt zu haben, damit du dir einen Porsche oder einen Ferrari kaufen kannst, ne, oder und da sind wir jetzt ja, oder wenn du dir diese ganzen Benz AMG-Geschichten anschaust, die haben ja inzwischen auch irgendwas um die 600 PS, ist ja quasi die gleiche Geschichte. Also, und es ist ja auch eine berechtigte Diskussion. Ich glaube, da gibt es jetzt ja, gab es jetzt nicht auch diese, war das diese Woche, wo es diesen Vorstoß gab, dass unter 25-Jährige solche PS-Boliden nicht mehr kaufen sollen dürfen, um diese ganzen Poser-Geschichten und Raser und ja, Szeneunfälle irgendwie zu vermeiden. Hast du das mitgekriegt?
Boah, nee, ist völlig an mir vorbei. Ich hack hier gerade mal was noch nebenher in Google ein. Ja, wenn ich da als PS und Alter eingib, dann kommen mir irgendwelche PS4 und PS5 Playstation-Werbungen.
Ja, falsche Adresse. Da kannst du vielleicht irgendwie Ride draufzocken oder was gibt's noch, MotoGP. aber das, dann hört es auch schon auf mit der Zweiradverwandtschaft.
Aber weißt du denn noch, wie dein Führerschein so war? Wo kommt mir jetzt gerade mal, um mal kurz vom Thema so ein bisschen wegzukommen? Theorieprüfung und sowas, war das für dich was Einfaches oder bist du mal durchgerasselt?
Nee, ich habe tatsächlich alle meine Führerscheine auf Anhieb bestanden. Also von Moped über Motorrad über Auto bis hin zum Panzer hat immer im ersten Anlauf geklappt tatsächlich. Panzerfahren im öffentlichen Straßenverkehr war übrigens auch sehr, sehr aufregend und witzig. Also das hat immer gut geklappt. Allerdings muss ich sagen, hatte ich bei meinem Autoführerschein unendliches Glück. Also, da wäre ich eigentlich durchgefallen. Also, zu Unrecht, aber ich wäre durchgefallen und hatte aber Glück. Und zwar war das damals so, ich weiß nicht, wie das heute ist, du hast natürlich die Pedalerie auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite, ne, für den Fahrlehrer und der Prüfer sitzt ja in der Regel hinten drin und ich saß in der Fahrschule und war irgendwie der vierte oder fünfte an dem Tag, der dran war. Und der Typ, der vor mir die Prüfung ablegen wollte, war wirklich 45 Minuten unterwegs und kam dann an der Kreuzung an, an der linke Hand die Fahrschule war. Also da muss man nochmal links abbiegen und kommt da an und hat bis an diese Stelle alles richtig gemacht. Biegt links ab und das war an der Stelle aber so, dass es quasi eine Insel gab zwischen den beiden Spuren und der biegt links ab und will links an der Insel vorbeifahren und fährt natürlich damit Gegenverkehr, Fahrlehrer bremst, Prüfung beendet, durchgefallen. Also wirklich, der ist 45 Minuten gefahren, hatte das Ziel, das war noch 35 Meter, ja, hatte das Ziel vor Augen und hat es da verkackt. Richtig, richtig übel. Auf jeden Fall.
Und findest du das richtig oder findest du, da sollte man mal ein Auge zudrücken?
Boah, das ist jetzt eine Frage, keine Ahnung, ich war nicht dabei, ich habe das ja nicht gesehen. Also, aber grundsätzlich.
Ja, aber so wie du es erzählt hast.
Ja, alles, was in die Gegenverkehr geht, ist halt einfach grob gefährlich und da gibt es eigentlich keinen Pendant, würde ich sagen. Ne, also auch wenn du auf der Autobahn Auffahrt leider die falsche Auffahrt nimmst, ne, die Abfahrt, nicht gut.
Ah, sie sind jetzt 40 Minuten so toll gefahren. Schauen Sie doch mal, ob Sie an dem nächsten Parkplatz wieder richtig drehen können auf der Autobahnspur, dass wir wieder richtig rumfahren.
Ja, genau. Wieder am nächsten Parkplatz vor allen Dingen. Ja. Genau, auf jeden Fall dieser Typ da dran vorbeigefahren und dann ist es so, in diesen Autos war das damals so, du hast halt einen Knopf, mit dem du dieses Warnsignal aktivieren kannst, damit der Prüfer hört, wenn der Fahrlehrer auf der Beifahrerseite mit eingreift. Ne? Ja, er hat auf die Bremse gedrückt, das Piepen ging an und damit war die Fahrt halt beendet und durchgefallen. Ne?
Ja.
Und das war aber direkt an der Fahrschule und die haben dann halt abgestellt und haben diesen Knopf nicht wieder aktiviert.
Nicht dein Ernst.
Nicht diesen Knopf nicht wieder aktiviert. Und ich bin dann ins Auto eingestiegen, habe meine Prüfung gemacht und ich komme an eine Kreuzung. Da ging's, also ich war mehr oder minder im ebenen Bereich und über die Kreuzung hinweg stieg dann oder ging dann die Fahrbahn leicht, 5% Steigung stieg dann die Straße an. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Ampelkreuzung. Und es war so, dass die Linksabbieger, ich war eingeordnet zum Linksabbiegen, keinen grünen Pfeil hatten, sondern man musste halt quasi den entgegenen Verkehr, Geradeausverkehr passieren lassen. Ne? Vor mir stand auch auf der Linksabbiegerspur, stand ein Auto. Und von oben kam ein Fahrzeug. Und ich habe das aber am Anfang nicht gesehen, weil ja dieses Auto vor mir stand, ne? Und rollt ganz langsam so in diese Kreuzung rein, um zu gucken, kommt da was, ne? Und ich sehe dieses Auto und trete auf die Bremse und merke aber in dem Moment schon, wie das Bremspedal unter meinem Fuß leichtgängig ist, ne? Weil mein Fahrlehrer in dem Moment auch auf die Bremse getreten hat. Also wir haben quasi gleichzeitig gebremst, ich habe das noch gesehen, aber er hatte halt schon eingegriffen, weil er das aufgrund des anderen Winkels das Auto halt einfach früher gesehen hatte. Und theoretisch wäre ich durchgefallen gewesen, weil er ja zuerst reagiert hat, ne? Also er hatte das Pedal bedient. Und weil aber dieser Knopf nicht an war, hat es halt nicht gepiept. Der Fahrlehrer hat es nicht gemerkt, ich habe natürlich nichts gesagt, der Prüfer hat es nicht gemerkt, mein Fahrlehrer hat nichts gesagt, ich habe natürlich auch nichts gesagt, bin ich blöd. Und bin weitergefahren, habe dann meine Prüfung zu Ende gemacht, 45 Minuten und habe das Auto abgestellt und hatte meinen Führerschein, obwohl ich eigentlich durchgefallen wäre.
Und also, wurde das totgeschwiegen zwischen dir und dem Fahrlehrer oder war das nochmal Thema?
Ich glaube, er hat es nicht nochmal angesprochen. Ich kann mich nicht
daran erinnern. Aber nicht sehr geschäftsorientiert gedacht vom Fahrlehrer, aber fair.
Ja, gut, also der so
wärst
viel.
Wärst du ausgerastet, wenn das Piepen angegangen wäre in der Situation? Hättest du seinen Kopf auf die Armatur geschlagen, gesagt, ey du Penner, ich war doch hier gerade am Drücken, was soll der Scheiß?
Naja, ob ich jetzt ausgerastet wäre und irgendwie wild fluchend um mich geschrien hätte, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich hätte es tatsächlich vermutlich angesprochen, klar, in dem Moment. Aber dann kannst du dann halt auch, wäre dann wahrscheinlich auch nichts zu machen gewesen. Ne? Man weiß es nicht. Aber ich wollte es jetzt auch nicht wiederholen und nochmal rausfinden und die Geschichte nochmal aufdröseln und bin eigentlich sehr, sehr froh, dass es damals so geklappt hat, wie es geklappt hat. Genau.
Aber welcher Punkt mir noch kam, im Kontext von ab einem gewissen Alter darfst du dann mehr PS fahren und so weiter. Was wir ja beispielsweise aus der LKW-Führerscheinklasse kennen, ist, dass du dann ja dort nicht nur ab einem gewissen Alter, sondern grundsätzlich regelmäßig zur ärztlichen Untersuchung musst. Gerade wenn du Berufskraftfahrer bist von den großen Dingern. Ich habe einen C1-Führerschein, das ist bis 7,5 Tonnen. Führerscheinklasse 3 ist das, glaube ich, bei den alten ZuhörerInnen. Das heißt, früher durfte man das ja automatisch irgendwie mitfahren, wenn man noch so einen alten Lappen hatte.
Und ja, dann habe ich nicht nur gemacht, das. In der Führerscheinklasse 3, da durftest du ja auch noch große Anhänger, ich glaube sogar lenkende, mitfahren. Und hattest du ja dann die Möglichkeit, mit diesem 7,5 Tonner vorne und Anhänger bis zu 15 oder 17 Tonnen Gesamtgewicht in Zug zu fahren, ne?
Ja, weil ich dann mit meiner Rettungsdienstzeit musste ich damals so einen Führerschein machen, weil die großen Sprinter ja über 3,5 Tonnen wiegen. Und ich habe mich bewusst gegen den C1-Führerschein entschieden, auch wenn der mir bezahlt worden wäre von meiner Ausbildungsstätte damals. Weil du musst, glaube ich, irgendwie alle 5 Jahre oder so einen ärztlichen Test bringen. Kostet irgendwie 150 Euro. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie oft fahre ich denn tatsächlich vermutlich in meiner späteren Zukunft irgendwie einen 40-Tonner? Das wird wahrscheinlich eher selten sein. Habe diesen C1 gemacht, aber das brachte mich gerade auf den Punkt, dass du ja dort eben diese ärztliche Untersuchung brauchst. Beim Motorrad jetzt
Warte mal, du hast gerade gesagt, du hast dich irgendwo gegen entschieden und dann den C1 gemacht und dann hast du gesagt, du hast dich gegen den C1 entschieden, wegen dieser Prüfung.
Gegen den C-Führerschein. Der C-Führerschein ist der, gut, dass du fragst, um Klarheit zu schaffen, der C-Führerschein ist der, wo du 40 Tonnen fährst und dieser C1-Führerschein, Führerschein Klasse 3, den hast du halt nicht mehr heutzutage, wenn du einen normalen Autoführerschein machst, erlaubt dir halt eben bis 7,5 Tonnen diese doppelbereiften LKWs zu fahren.
Ah ja, okay, alles klar.
Also Mercedes, schon, ja. Atego oder wie die heißen oder sowas, ne?
Ja.
Also die können dann nochmal so eine fette Ladefläche haben, aber halt dann irgendwie auch nicht ganz so groß. Und das brachte mich jetzt eben zu dem Thema Motorrad. Okay, ab einem gewissen Alter darfst du gewisse Leistungen fahren. Findest du, man sollte auch darüber nachdenken, beim Motorrad altersabhängige Kontrollen zu machen?
Also da bin ich mir natürlich immer selbst ein bisschen der Nächste, ne? Hätte ich natürlich für mich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf. Deswegen muss ich das an der Stelle ganz klar verneinen. Und es ist, glaube ich, auch grundsätzlich so, dass das keine Altersfrage ist, sondern eine Routinefrage. Also, wenn du jemanden hast, ne, der halt sein Leben lang Motorrad gefahren ist, wie dein Papa der zum Beispiel, ne, dem würde ich jetzt nicht zumuten wollen, also der würde also mit den 200 PS klarkommen oder mit deinem 160 PS deiner S1000R. Ne? Das sehe ich überhaupt gar kein Problem. Problematisch wird es tatsächlich, und das ist tatsächlich auch was, soweit ich weiß, was sich in der Unfallstatistik widerspiegelt, dass diese Wiedereinsteiger, die jetzt irgendwann mal, ne, mit Ende Teenageralter, Anfang 20 irgendwie einen Motorradführerschein gemacht haben, dann auch meinetwegen relativ viel gefahren sind und dann aber halt Karriere und Haus und Kinder und Familie und irgendwas, ne, dann so mit Mitte 20 dann irgendwie aufgehört haben. Damals waren die Mopeds noch schwer, hatten 75 PS und gingen halt überhaupt nicht so richtig vorwärts, in Anführungsstrichen, also im Vergleich zu heute natürlich, und dann 25 Jahre nicht gefahren sind und dann mit 50 denken, so, jetzt die Kids sind außer Haus, ne, Studium ist nicht so teuer, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad und ich kann es mir leisten und kaufe mir halt einfach das Beste vom Besten, ne, das Stärkste vom Stärksten, das Schönste vom Schönsten. Und da sollte man, glaube ich, heutzutage schon ansetzen, weil die Komponente für mich eher die kritische ist, wenn du halt einfach mit 25 Jahren nicht fahren, das ist halt einfach wie nie gefahren sein gefühlt, ne? Also klar, du verlernst das Fahrradfahren nicht, ne? Und du verlernst vielleicht auch das Kuppel nicht, aber alles andere lässt dann schwer zu wünschen übrig, das sehe ich ja bei meinem Vater, ne? Das ist ja die gleiche Geschichte, der zum Glück sich nicht so ein Riesenmoped als nur ein Moped gekauft hat, aber da ist halt einfach Respekt da bei ihm, aber das hat halt einfach nicht jeder und da sehe ich sehr, sehr großes Konflikt- und Unfallpotenzial halt auch.
Stimmt, es gibt ja deshalb auch oft diese Wiedereinsteiger-Trainings vom ADAC und Co., aber die bestehen ja eben auf freiwilliger Basis, ob du das machen möchtest oder nicht. Die Frage ist dann halt natürlich, wie würdest du das kontrollieren? Und dann kämst du ja letztendlich an so einem alle 5 Jahre irgendwie was vorlegen, nicht drumherum. Und dann müsstest du ja irgendwie nachweisen, dass du gefahren bist oder halt eben nicht. Und liefe ja aufs Gleiche darauf hinaus. Ich denke mir halt zu meinem Teil oder aus meiner Perspektive, wenn du jetzt die Perspektive von einfach nur Fußgänger annimmst oder jungen Leuten, die im Straßenverkehr unterwegs sind oder durchschnittliches Alter, mittleres Alter, dann denkst du ja auch oft bei älteren Leuten, die ihren Führerschein nicht abgeben fürs Auto. Oi, muss das denn sein? Und sollte man da nicht was machen? Das wird ja auch oft diskutiert. Und ich denke mir, wenn du halt über sowas nachdenkst im Motorradkontext, dann geht das halt nur Hand in Hand, wenn du das genauso für Auto, für PKW-Führerscheine machen würdest. Und ich halte da ehrlich gesagt schon ein bisschen was von, weil dieses Recht auf Mobilität, dieses Recht auf Freiheit, sich hinzubewegen, wo man will, ist ja aber auch immer wie bei den meisten Freiheitsrechten nur so lange gültig, solange du nicht die Freiheit von anderen Leuten beschneidest. Und wenn du einfach nicht mehr in der Lage bist, körperlich wie geistig ein Fahrzeug im Straßenverkehr, im öffentlichen Straßenverkehr zu bewegen, dann muss man sich überlegen, ob man das wirklich noch machen darf, machen sollte und ob man das von anderen Leuten sieht. Und ich muss schon sagen, wenn man manchmal Leute aufs Motorrad steigen sieht, dann schaue ich da schon so zu und denke so, ei. Und das sind im Normalfall bei den Motorradfahrern natürlich nicht die, die sich mit dem Rollator dahin bewegen oder mit dem Krückstock, wie du das beim PKW vor der Hausarztpraxis vielleicht schon mal öfters siehst. Aber ich finde, da hast du schon auch manchmal Leute, die schlecht sehen, schlecht hören oder die einfach ihren Ranzen erstmal nach dem Aufsitzen auf den Tank ablegen vorne. Wo ich mir dann so denke, so, sind die dann wirklich so in der Lage, das Motorrad von links nach rechts zu bewegen? Und was passiert, wenn das dann mal irgendwie im Stand Schräglage bekommt? Lauter so Thematiken. Also ich finde es auch schwieriges Thema und bin da so wie du und sage, ey, wenn ich da jetzt irgendwie alle 5 Jahre nachweisen müsste, dass ich hier regelmäßig Motorrad fahre und körperlich fit bin, empfände ich es irgendwie als Schikane. Gleichzeitig denke ich, allgemein gesprochen über alle Führerscheinklassen hinweg, ist es auch nachvollziehbar, wenn du sagst, die Leute, die einfach, egal ob Auto oder Motorrad, was bewegen, was andere Leute potenziell durch Fehlbedienung umbringen kann, dann sollten diese Personen, die das machen möchten, schon auch irgendwie zeigen, dass sie imstande sind, das zu machen.
Ja, also diese Fälle, die du jetzt gerade geschildert hast, sehe ich jetzt tatsächlich gar nicht so kritisch, ne? Also gerade wenn du so diese älteren Herrschaften herannimmst, ne? Die machen das ja vielleicht auch mit durch überbordender Vorsicht und halt auch Erfahrung, wie der Wett, ne? Und wenn jetzt jemand nun fett, sag ich jetzt mal, Motorrad fährt, also fett im Sinne von schwergewichtig und sich auf dem Motorrad nicht so astrein bewegen kann, dann ist mir das in erster Linie auch nicht so wichtig. Es kommt natürlich darauf an, wie er das Motorrad dann versucht zu bewegen. Ne? Wenn jemand einfach nur gemächlich am Sonntag auf seinem Chopper durch die Gegend choppert, habe ich damit ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Und wenn der halt dann in Autogeschwindigkeit um die Kurven fährt und 90 auf der Landstraße dahin tüngelt und sich die Gegend anschaut und Rapsblüten zählt, da finde ich das jetzt nicht so tragisch. Ne? Es ist halt eher, wenn die körperlichen Bedingungen, ne, und vielleicht auch die Fähigkeiten, ne, nicht den Ansprüchen folgen, ne, und nicht dazu in der Lage sind, das zu kompensieren, was er vielleicht dann versucht mit Gashahn und Mut irgendwie wettzumachen. Da sehe ich, glaube ich, eher das große Risiko und dann vielleicht auch so ein bisschen, da schließt ja auch so dieser Kreis zu diesen langjährigen Nichtfahrern, die dann halt wieder aufsteigen, wo es halt dann einfach vielleicht an der Ehrfurcht und an der Routine fehlt, die vermeintlich noch da ist, weil man ist ja früher mal sau viel Motorrad gefahren.
Aber wie würdest du das denn lösen wollen? Also ich nochmal, um das eine Thema zu bringen, ich glaube, ich würde mich da jetzt auch nicht für aussprechen, ich habe bloß ein Verständnis dafür, wenn Leute diese Kritik äußern und sagen, sie würden sich wünschen, dass ältere Leute da regelmäßig nachweisen müssen, dass sie noch in der Lage sind. Aber wie würdest du denn regeln wollen, dass Leute, die Wiedereinsteiger sind, wieder normal im Straßenverkehr teilnehmen können?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb es so eine Regelung weder im Altersbereich noch im Motorradbereich gegenwärtig gibt. Denn es ist einfach tatsächlich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ne? Was sagst du? Ne? Musst du ein Fahrzeug angemeldet haben auf dich? Sagt halt einfach nichts darüber aus, ob du fährst oder nicht. Du könntest auch das Fahrzeug deines Sohnes auf dich angemeldet haben, einfach damit er günstigere Prozente bei der Versicherung hat. Ne? Oder du hast gar kein Fahrzeug auf dich zugelassen, sondern fährst seit 10 Jahren eben mit dem Motorrad deiner Tochter, weil sie halt einfach eins hat und ihr euch das Motorrad teilt und alle glücklich und zufrieden damit sind. Ne? Und du wärst aber trotzdem in Anführungsstrichen in der Nachweispflicht und hast dann natürlich dann auch die entsprechenden Schwierigkeiten. Das ist tatsächlich echt so eine schwierige Angelegenheit und es ist halt auch grundsätzlich fraglich, inwieweit das überhaupt, sage ich jetzt mal, gerechtfertigt ist, wenn es keine gesundheitlichen Gründe gibt, das zu prüfen. Also bei den älteren Semestern, wenn du jetzt im Autobereich bist, geht es eher darum, wie sind die Reaktionsgeschwindigkeiten? Können Sie noch richtig sehen? Hören Sie noch gut? Bringen Sie eben das Physiologische mit, um noch am Verkehr teilnehmen zu können. Das kann es bei einem 50-Jährigen, kann das natürlich auch sein, dass das nicht erfüllt ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt deutlich geringer. Und woran machst du das denn fest? Und dann kann man natürlich schon sagen, hey, so viel Verantwortungsbewusstsein und Vernunft sollte man den Leuten halt schon unterstellen, dass sie in dem Alter halt keinen Bockmist machen. Ist ja auch eine Form von Freiheit, sage ich jetzt mal. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch vielleicht der Grund ist, warum man eben da nicht regulativ eingreift.
Ja, es gibt auf jeden Fall für und wider. Wir haben unter unseren Zuhörern, das wissen wir aufgrund der Reaktionen, doch einige, die tatsächlich auch diesen Fall hatten, dass sie ein paar Jahre ausgesetzt haben und dann wieder eingestiegen sind. Ich werde auch nochmal bei meinem Vater nachfragen, aber unter anderem der Jörg, den wir ja heute schon eine Frage beantwortet haben, der hatte mir das nämlich auch mal so geschrieben. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt, gerade an die Wiedereinsteiger, aber auch an alle anderen zum Thema Führerschein AM und Stufenführerschein und so weiter. Schreibt es uns wie immer gerne, info@gasgeflüster.de, übers Kontaktformular auf unserer Homepage motorradpodcast.com oder über die Social Media Kanäle. Wir machen Schluss, der Michel muss nämlich auch zum Essen und sich mal vom Boden erheben, wenn er da überhaupt noch hochkommt mit seinem Mikrofon. Hat er jetzt doch besser geklappt, als wir das anfangs vermutet hätten. Wir sagen Tschüss, wir sagen bis nächste Woche, dann hoffentlich in der Dreierkonstellation. Ihr bleibt gesund. Michel, hast du noch was zu sagen? Ich sag schon mal Ciao.
Ich sag auch Ciao und wünsche euch einen schönen Abend und einen entspannten Start in die Woche.
Michel, lass es schmecken. Guten Tschö.
Tschö.